Wir befinden uns im Jahr 60, 70 nach Christus in einer Stadt irgendwo am Mittelmeer, nehmen wir mal Ephesus, ein wunderschöner Dorfplatz. Und jeden Abend kommen da die Leute im Sommer zusammen, man redet miteinander, man diskutiert, man philosophiert. Und an diesem Abend hat sich auch ein Mann angekündigt, ein gewisser Johannes Markus aus Israel, aus Jerusalem. Und dieser Mann wird von einem gewissen Jesus Christus erzählen, der behauptet, dass er der Messias sei. Die Juden, die damals 70 nach Christus in Ephesus gelebt haben, die horchen natürlich auf. Aha, das interessiert. Wir erwarten diesen Messias seit Jahrhunderten. Und dieser Johannes Markus erzählt uns von diesem Jesus. Das waren die ersten Gottesdienste. Es kommt jemand und erzählt von diesem Jesus. Diese Form, die wir hier haben, mit wunderschönen Liedern, mit Technik, mit ausgedruckter Bibel in der Hand, wo wir alles nachlesen können, entstand erst hunderte Jahre später. Zuerst einmal war es so, dass der Gottesdienst entstanden ist, dass jemand von diesem Jesus erzählt hat, dass jemand etwas erlebt hat. Und dieser Johannes Markus ist mit Paulus um das ganze Mittelmeer herumgereist und hat von Jesus erzählt. Das hat mich so begeistert, dass ich vor ungefähr 25 Jahren beschlossen habe, ich lerne das gesamte Markus-Evangelium auswendig und mache das genauso wie dieser Markus. Geh auf die Bühne und spiel das gesamte Markus-Evangelium. Wir sehen jetzt einen kleinen Ausschnitt davon, und zwar das gesamte Kapitel 5. Es heißt einmal im Alten Testament, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass das Wort Gottes auch hier wirkt. Als an jenem Abend die Dämmerung hereinbrach, befahl er, auf, wir fahren hinüber. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Oh. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst, Herr, wir gehen unter, merkst du das nicht? Er stand auf, bedrohte den Sturm und schrie das Meer an, Schweig, kein Laut. Da legte sich der Sturm und tiefe Stille breitete sich aus. Ach, warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das nur für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Wer ist das? Als sie auf der anderen Seite des Sees die Gegend um Gadara erreichten und Jesus aus dem Boot stieg, lief ihnen ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von Dämonen beherrscht und lebte in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gefesselt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand wagte sich in seine Nähe. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte er Jesus gesehen, warf er sich vor ihm nieder und es schrie laut aus ihm, was willst du von uns? Jesus, du Sohn Gottes, ich beschwöre dich beim Allerhöchsten, quäle uns nicht. Jesus fragt ihn, wie heißt du? Der Dämon antwortete, mein Name ist Legion, denn nicht nur ich, sondern viele von uns beherrschen diesen Menschen. Vertreib uns nicht aus dieser Gegend. Nun war dort eine große Herde Schweine, die weideten am Berghang. Da bat der Dämon, lass mich doch in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es und heraus fuhr der Wirrgeist hinein in die Schweine. Die Herde raste den Abhang hinab in den See, an die 2000 Stück ertranken im Wasser. Die Schweinehirten aber liefen davon und trugen die Nachricht in Stadt und Land, so dass die Leute kamen und sehen wollten, was es damit auf sich habe. Als sie zu Jesus kamen und den Geisteskranken ordentlich bekleidet, vernünftig dasitzen sahen, eben jenen, der in seinem Wahnsinn so gefährlich gewesen war, wurde ihnen unheimlich. Die es aber selbst mit angesehen hatten, die erzählten ihnen, wie es dem Kranken ergangen war und den Schweinen. Da baten sie Jesus dringend, diese Gegend zu verlassen. Jesus wollte gerade in sein Boot steigen, als ihn der Geheilte bat: Ich möchte gern bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es nicht. Er sagte: Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle, was für ein Wunder Gott an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen, was für ein Wunder Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. Kaum war Jesus am anderen Ufer angekommen, als sich am Strand wieder eine große Menschenmenge um sie versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Synagoge, warf sich vor Jesus nieder und bat ihn verzweifelt: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege deine Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Während die Menge mitströmte, ging Jesus von allen Seiten bedrängt mit Jairus. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Niemand konnte ihr helfen, ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Sie dachte sich: Ach, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, dann werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, wie sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf. Da aber empfand Jesus, dass jemand seine Macht in Anspruch genommen hatte, wandte sich in der Menge um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Seine Begleiter wunderten sich: Herr, du siehst doch, wie dich die Leute von allen Seiten drängen und schieben und fragst: Wer hat meine Kleider berührt? Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr: Meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Geh in Frieden. Du bist geheilt. Noch während Jesus mit der Frau redete, kamen Leute aus dem Haus des Jairus und riefen: Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu rufen. Jesus hörte das und sprach zu Jairus: Verzweifle nicht, verlass dich ganz und gar auf mich. Er wies die Menschen zurück, die bei ihm waren. Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr Weinen und Jammern. Warum macht ihr solchen Lärm? Fragte er sie. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch lachten. Er schickte sie weg, alle. Nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Dann fasste er das 12-jährige Mädchen bei der Hand und sprach: Steh auf, mein Kind. Da stand das 12-jährige Mädchen auf und lief im Zimmer umher. Die Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Wir machen einen Sprung, einen geografischen Sprung, auch einen zeitlichen Sprung. 1200 Jahre später befinden wir uns 110 Kilometer östlich von Rom. Eine kleine Stadt, vielleicht so groß wie, wo sind wir hier? In Selb, ja, vielleicht so groß wie Selb, ja. Ich bin jedes Wochenende woanders. So vielleicht so groß wie Selb. Man kann ungefähr, ich weiß selber nicht, wie groß das Selb ist, aber auf jeden Fall kann man ungefähr in 20 Minuten durch die ganze Stadt gehen, damals 15 Minuten, 1200 nach Christus. In der Mitte ein großer Dorfplatz, eine wohlhabende Stadt, eine Stadt, die bekannt ist für eine Stoffproduktion. Da gab es eine große Weberei, eine Fabrik direkt beim Dorfplatz. Ein gewisser Herr Bernardone war der Besitzer, sehr, sehr wohlhabend. Ja. Und diese Stadt hieß Assisi. Wer von euch war schon mal in Assisi? Also es lohnt sich mal so ein bisschen mal nach Assisi zu pilgern, von Florenz, eine wunderbare Strecke, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall ein Dorfplatz, ein sehr wohlhabender Mann. Seit Generationen werden dort Stoffe hergestellt, die in die ganze Welt verkauft werden. Assisi war bekannt, eine reiche Stadt, und dieser Mann hat einen Sohn gehabt. Ein gewisser Franz. Und dieser Franz war der Erbe von diesem Bernardone, der sollte quasi ein Stoffimperium erben. Ja. Und dieser Franz hat natürlich ein tolles Luxusleben geführt. Heute würde er so im offenen Cabriolet rumfahren und so weiter. Und vielleicht irgendwie eine fesche Blondine neben sich und so weiter. So würde heute der Franz hier rumfahren. Ja. In dieser Zeit war das vielleicht genauso, nur ohne Cabriolet. Er hat ein tolles Leben geführt. Aber in dieser Zeit waren auch Wanderprediger in dieser Gegend. Wanderprediger, die diesen Franz von Assisi auch getroffen haben und ihm gesagt haben, also hör zu, lieber Franz, du hast hier sehr viel tolle Güter, aber ist dir bewusst, dass du nichts mitnehmen kannst? Ist dir bewusst, dass all deine Werte, die du hier ansammelst, dass du die gar nicht mitnehmen kannst? Ist dir bewusst, dass dein Titel, dein Doktor, dein Ingenieur, deine Auszeichnungen, die du im Leben erhalten hast, dass du die gar nicht mitnehmen kannst? Und das hat diesen Franz zuerst einmal erschreckt, ja, und er fragt, was hat einen bleibenden Wert? Was in meinem Leben hat einen bleibenden Wert? Und diese Wanderprediger haben ihm erzählt von Jesus. Dieser Franz von Assisi hat gesagt, ich werfe meine Kleider alle weg, diese tollen Leinen, die ich da habe, ich werfe die weg. Kleine Fußnote, deshalb wurde der Franz von Assisi auch der Schutzpatron von den Nudisten, ja, Klammer geschlossen. Und er hat gesagt, ich ziehe meine Bettlerkutte an, genauso wie die Wanderprediger, ziehe mich zurück in ein einfaches, kleines, mit Hand gebautes Steinhaus, kann man anschauen in Assisi. Wenn man ungefähr eine Stunde außerhalb von Assisi in den Wald geht, kommt ein Kloster und da kommen 3, 4 so kleine Steinhäuschen mit Hand zusammengebaut, Stein auf Stein aufeinander. Ich ziehe mich da zurück, ich gehe dahin, 3, 4 Jahre, höre von diesem Gott, von diesem Jesus, ihn möchte ich kennenlernen. Und dieser gute Franz von Assisi ist natürlich ab und zu immer wieder nach Assisi gekommen, auf den Dorfplatz mit seinen Kutten, mit seinen Jutesäcken, die er da mehr oder weniger angehabt hat. Und vor allem der Vater hat gesagt, Franz, du bist ein Versager. Du hast die ganze Familienehre zerstört. Du hast den Ruf von unserer Familie kaputt gemacht. Wer kennt diesen Satz? Du hast unsere Familie in Ehre beschädigt. Vielleicht gibt es Leute unter uns, die diesen Satz schon mal gehört haben. Franz, du bist nichts wert, weil du deine ganze Karriere, dein ganzes Wissen, dein ganzes Erbe, deine ganze Ausbildung Müll auf den Weg geschmissen hast und da in dieses komische Steinhaus zurückgehst. Stimme vom Vater, Stimme von den Freunden. Und das hat den Franz so frustriert, dass er gesagt hat, nein, ich gehe nicht mehr in mein Dorf zurück. Und diese Wanderprediger, mit denen er zusammen war, haben gesagt, doch, du kannst sehr wohl in dein Dorf zurückgehen. Aber du musst auf deine Gedanken achten. Welche Gedanken entstehen da in dir? Ja, du kannst sagen, ja, stimmt, ich bin eigentlich ein Versager. I'm a loser, you know. Ich gehe hier mit den Kutten herum. Ja. Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Alles habe ich weggeworfen, nur für diesen Jesus. Ja. Oder du kannst einen anderen Gedanken hören. Eine andere Stimme hören. Und der Franz hat gesagt, schwer, ich nehme einen Freund mit. Und dieser Freund flüstert mir immer ein anderer Gedanke ins Ohr, eine andere Perspektive. Er wollte vor allem am liebsten, und das kann man nachlesen, er hat ja sehr viele Schriften auch geschrieben, dieser Franz von Assisi, das kann man nachlesen, er hat am liebsten diesen Vers Markus 1,11 gehabt. Und dieser Markus 1,11 lautet, du bist mein geliebter Sohn, dich habe ich berufen. Du bist meine geliebte Tochter, dich habe ich berufen. Du bist mein geliebtes Kind, dich habe ich berufen. Du bist nichts nutz, du bist ein Gammler, schau, wie du ausschaust. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wo soll ich hinhören? Diese Stimme möchte ich hören. Dieser Vers, du bist mein geliebter Sohn, ist am Anfang vom Markus-Evangelium. Und das Schöne ist bei diesem Bibelvers, ist, dass der Markus 1,12 lautet, darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Und den Rest kennt ihr sicher, Jesus, die Versuchung in der Wüste und so weiter. Aber zuerst einmal das Siegel. Du bist mein geliebter Sohn. Und dann die Versuchung. Spürt ihr, was da für ein Schatz drin ist in dieser Reihenfolge? Wir haben immer wieder diese Kultur, zuerst kommt die Wüste. Und dann werden wir schauen, ob du dich bewährt hast. Und wenn du die Prüfung bestanden hast, wenn du dich bewährt hast, wenn du ausgezeichnet bist, dann kriegst du ein Siegel. Ja? Nee, bei Jesus läuft es umgekehrt. Zuerst einmal den Siegel, du bist mein geliebtes Kind. Und mit diesem Siegel, mit dieser Auszeichnung, du bist es bereits, eine Auszeichnung, die dir niemand strittig macht, mit dieser Auszeichnung bist du gewappnet für diese Herausforderungen in dieser Wüste, in der du dich befindest. Was für ein Unterschied ist doch das zu anderen Weltreligionen, ja? Wo zuerst einmal viele Gebote eingehalten werden müssen, dass du vielleicht eines Tages, wenn du vor ihm stehst, dich bewährst. Nein, bei Jesus ist es umgekehrt. Zuerst, du glaubst an Gott, da ist der Siegel. Und nur durch dieses 1a, das du bereits hast, ja, kannst du durch die Welt gehen. Nein, ich bin doch ein Versager. Ja, ich habe alles verschmissen, die Ausbildung und so weiter. Ich habe alles auf den Müll geworfen. Du bist ein geliebtes Kind. Wir alle haben sie. Wir alle haben sie. Dennoch, in ihrer Gegenwart fühlen wir uns oft schwach. Wir fühlen uns gekränkt. Wir fühlen uns voller Selbstzweifel. Worüber reden wir? Über unsere negativen Glaubenssätze, die wir haben. Diese innere kleine Stimme in uns, der innere Kritiker, der einfach nur nervt. Er schafft den Boden für Selbstzweifel, für Unsicherheit, für Lampenfieber, für Frustration. Diese kleine Stimme, die uns sagt, du bist nichts wert. Warum gehst du nicht einfach nach Hause und bist brav? So wie der Franz von Assisi, warum gehst du nicht einfach nach Hause und machst so, genauso wie die Eltern und die Gesellschaft das fordert? Ja? Warum gehst du nicht einfach wieder zurück? Du bist ein Versager. Du bist nicht gut genug. Du bist zu klein, hässlich. Du bist nicht gewollt. Und du bist nicht sympathisch. Du bildest dir ein, du kannst hier oben stehen. Du bist ja gar nicht sympathisch, du hast eine Piepsstimme. Und du glaubst, mit deiner Piepsstimme kannst du anderen helfen. Du kannst ja nicht einmal dir selber helfen. Mit deiner Piepsstimme, das wird peinlich, was du hier oben machst. Was bilde ich mir eigentlich ein? Und jetzt bin ich wieder da, allein, verlassen, hilflos. Vergiss es, das konnte ich noch nie, das ist alles viel zu schwer für mich. Und habe ich überhaupt ein Deodorant verwendet heute? Und meine Haare? Nein, stopp. Wenn wir auf den inneren Kritiker hören, auf diese Stimme, auf diesen inneren Kritiker, ist nichts gut genug. Aber wir können diesen inneren Kritiker zum Schweigen bringen. Zwei Schritte. Erstens, wir alle haben diesen inneren Kritiker. Wir alle haben ihn. Diese kleine Stimme. Benenne diesen inneren Kritiker ganz konkret. Innere Kritiker sind negative Glaubenssätze. Ein negativer Glaubenssatz. Benenne ihn, diesen negativen Glaubenssatz. Vielleicht hat er damals recht gehabt, dieser negative Glaubenssatz. Vielleicht hat er dir sogar geholfen. Vielleicht hat dieser negative Glaubenssatz es gut gemeint mit dir. Ja, der Vater von Franz hat gesagt, ja, du brauchst eine gescheite Ausbildung, wenn du die Firma übernehmen willst. Ja, du brauchst eine gescheite Schule, du brauchst dies, du brauchst jenes, damit du dem Standard entsprechen kannst. Ja, vielleicht hat das Gute gemeint mit uns. Damals hat vielleicht diesen inneren Kritiker hat einen Sinn gehabt. Aber heute hindert dieser negative Glaubenssatz uns, in einen produktiven Prozess einzusteigen, weil wir uns selber runtermachen. Das war der erste Schritt. Erkenne ihn, wir alle haben ihn. Zweitens, wir alle können diese negativen Glaubenssätze ersetzen. Wie ersetzt man einen negativen Glaubenssatz? Anerkennen? Ja, richtig. Ich habe keine gescheite Schulausbildung. Ich habe zu wenig Schuljahre und habe die Lehre abgebrochen und überhaupt kein Studium vorzuweisen. Richtig. Aber ich bin für dieses Thema optimal vorbereitet und ich habe etwas zu sagen. Ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Negativer Glaubenssatz, alles viel zu schwer für dich, du schaffst es nie, alles viel zu kompliziert, das Leben überhaupt schafft man, bringt man nie auf die Reihe. Es ist alles sehr komplex, aber ich fühle mich dieser Herausforderung gewachsen. Ich habe etwas zu sagen. Ja, vielleicht werde ich Fehler machen. Vielleicht sogar sicher werde ich Fehler machen. Aber Leute, man darf Fehler machen. Vielleicht werde ich vielleicht eine Person enttäuschen. Aber Leute, man muss es nicht allen recht machen. Es darf so sein, wie es ist. woher diese negativen Glaubenssätze auch immer kommen mögen, aus deiner Geschichte, aus deiner Vergangenheit, von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Schulkollegen, Schule, Ort der Kränkung, ja, Schule, woher diese Glaubenssätze auch immer kommen mögen, du kannst sie so zum Schweigen bringen. Du kannst quasi eine neue Perspektive einnehmen. Auch so wie die Jünger, ja, wer ist dieser Jesus, der sogar Wind und Sturm bewältigen kann? Wer ist das? Wir brauchen eine neue Perspektive. Und das ist nicht einfach etwas, was ich glaube jetzt an Jesus und jetzt macht sich der Vorhang auf und jetzt ist alles klar. Es ist nicht nur dieser Moment, sondern Leute, das ist ein Lebensprozess. Wir glauben, oh, jetzt habe ich Jesus, jetzt ist alles klar. So einfach geht es nicht, sondern dieser Perspektivenwechsel ist etwas, was sich durchzieht, unser ganzes Leben, der Perspektivenwechsel. Das Markus 5, was Sie gesehen haben, ist ein Beispiel vom ständigen Perspektivenwechsel. Wer ist dieser Jesus im Sturm? Die Jünger, ja, wer ist überhaupt dieser Jesus, der da sagt, was soll, hat mich berührt, ja. Schaut mal die Brotvermehrung an, was nachher, die Jünger machen sich lustig, ja, über diesen, und dann vermehrt er wirklich das Brot, ja. Zuerst sagen die Jünger, wie willst du das machen? Schau dir mal die Leute an, 5000 Leute, und die willst du alle füttern, und damit willst du einen Perspektivenwechsel, ja. Jesus, schau dir mal meine Lebenssituation an und damit willst du zurechtkommen. Du weißt nicht, wie das wirkliche Leben läuft. Ja? Perspektivenwechsel ist ein lebenslanger Prozess. Negative Glaubenssätze sind selbst auferlegte Limitierungen. Negative Glaubenssätze sind selbst auferlegte Limitierungen. Ersetze sie. So kannst du in ein gelingendes, wertvolles und sinnerfülltes Leben einsteigen. Jedes Gefühl in deinem Leben braucht ein Korrektiv. Ich habe das zum ersten Mal ungefähr vor 10 Jahren gehört, habe ich nicht genau verstanden. Jedes Gefühl in meinem Leben braucht ein Korrektiv. Jeder Gedanke in deinem Leben braucht ein Korrektiv. Jede Einschätzung, jede Haltung in deinem Leben braucht ein Korrektiv, eine neue Perspektive. Weil ich sonst nämlich an meinem Gefühl zugrunde gehe. Ich gehe zugrunde an meinen Werten, die ich habe. Ich habe einen Schwiegervater, der war relativ wohlhabend. Und in dem Moment, wo er gewusst hat, dass er diese Welt verlassen muss und seinen Wert dalassen, seine Werte, die er das ganze Leben lang angesammelt hat, wurde er verbittert. Ich habe so viel geschaffen, ja, er wurde sogar wütend auf Gott. Wegen dir, Gott, muss ich jetzt das alles aufgeben, was ich hier auf der Welt erschaffen habe. Ja. Nee, jedes Gefühl, auch jede Einschätzung, jeder Wohlstand braucht einen Perspektivenwechsel, ein Korrektiv, eine Neueinschätzung. Die Bibel ist voll mit diesen Gedanken, die ich dir sage. Ja. Das jüdische Denken, das christliche Denken, das Alte Testament ist voll mit Gedanken. Der zweite Bibelvers, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das Wasser ist ein Bild für das Leben, für das Neuentstehen. Der Geist Gottes ist auch ein Bild vom Reflektieren, vom Logos. Ja, reflektieren, vom Denken, was heißt das? Denken ist immer wieder auch korrigieren. Ja. Hiob, ja, mir ist zwar alles genommen worden, ich habe alles verloren, aber ich bin bereit, meine Gedanken zu korrigieren. Die Freunde sagen, jetzt ist alles weg, jetzt ist alles aus. Nein, Hiob sagt, nein, ich korrigiere. Sprüche 4,23, achte auf dein Denken. Daraus quillt das Leben. Wortwörtlich heißt es, achte auf dein Herz, aber im Judentum ist es, das Herz ist Das Zentrum deiner Emotionen, achte auf deine Gefühle und auch das Zentrum vom Denken, ja. Denkt es vielleicht Herz, denken, ja klar, aber es ist das limbische System, das sehr emotional auch Entscheidungen aufgrund von Emotionen trifft. Achte auf dein Denken. Ihr wisst sehr wohl, Jeremia 23 ist das, glaube ich, ihr wisst sehr wohl, was für Gedanken ich für euch habe. Gedanken des Friedens, Gedanke der Liebe, der Gemeinschaft, der Ruhe. Aber das sind nicht immer Gedanken, so, du hast jetzt die Gedanken, ja, du hast sie jetzt, du hast sie in deiner Tüte, oder wie sagt man in Deutschland, in deinem Beutel, ja, die sind jetzt da in deinem Beutel und jetzt kannst du sie mit nach Hause nehmen. Ja. Das sind Dinge, die ständig erneuert werden müssen. Ich erinnere, Leute, kennt ihr den Vers Römer 12, 2, einer meiner Lieblingsverse? Ja? Stellt euch nicht gleich dieser Welt. Assisi, Reichtum, oh, wunderbar. Also, stellt euch nicht gleich diesem Bild, sondern erneuert euch in eurem Denken tagtäglich. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, sondern ich bin von ihm ergriffen. Und ich habe gelernt, sagt Paulus. Das ist ein Korrektiv des Denkens. Ich habe gelernt, jeden Tag ein Stück weiterzugehen. Dieses Korrektiv ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und wir werden auch letztlich draufkommen, dass nur durch dieses ständige Neuorientieren das Leben auch einen Sinn bekommen kann. Durch das Korrektiv kann das Leben auch einen Sinn bekommen. Sinn ist nichts, dass man einfach mal so, boom, jetzt hast Jesus, jetzt hast du den Lebenssinn. Ja? Sinn ist etwas, das man selbst im Zentrum seines Lebens aufbaut. Man erbaut es aus seiner Geschichte, aus der Zuneigung und Erfahrung der Menschen, die einen begleiten, aus seinen Gaben, aus seinem Verstand, Korrektiv, neue Perspektive, aus seinem Verstand, aus all dem, woran man persönlich glaubt. Alle Zutaten sind vorhanden, doch du bist der einzige Mensch, der sie zusammenfügen kann zu dem Muster, das dein Leben ist. Trage Sorge, es ist dein Leben, das Würde und Sinn für dich hat. Wenn das gelingt, dann fällt der Ausschlag des Pendels nach Gelingen oder Misslingen kaum ins Gewicht. Alle Zutaten sind vorhanden. Danke.